ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Cleo Libro. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Nicole.
Seit 7 Jahren, wir haben gesagt, wir duzen uns, seit 7 Jahren schreibst du und sprichst du über sexuelle Selbstbestimmung unter dem Pseudonym Cleo Libro. Warum war es dir denn ganz wichtig, das nicht unter dem Namen zu machen, der bei dir im Pass steht?
Tatsächlich war das nicht meine Idee, sondern in dem Podcast, in dem ich angefangen habe, als Podcast-Stimme von eben meinem Sex- und Liebesleben zu erzählen, da war es so üblich, dass man Pseudonyme dafür erhalten hat. Und ich bin dem Deutschlandfunk dafür eigentlich auch ganz dankbar, weil ich habe mit so Anfang, Mitte 20 dann eben sehr persönliche Geschichten im Radio erzählt. Und da würde ich mit Sicherheit vielleicht heute auch ein bisschen andere Entscheidungen treffen. Das heißt, mit Cleo sozusagen zu beginnen, war dann ein Schutz für mich, aber auch ein Schutz für die Menschen um mich rum, über die ich ja auch erzählt habe.
Wie war das dann überhaupt für dich, so offen über ein so intimes Thema zu sprechen?
Eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe meistens auch schon mit Freundinnen und Freunden sehr offen versucht zu kommunizieren. Das hat dann mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Aber das fand ich gar nicht so schwierig, mit Fremden zu machen. Gerade mit Fremden ist es eigentlich einfacher.
Warum?
Naja, weil ich habe nicht so das Gefühl, das müsste große Auswirkungen haben. Oder die wissen noch nicht so viel über mich, da kann ich noch mal frisch einsteigen.
Jetzt sind bei uns Schulferien im Land. Wie ist es, mit Kindern darüber zu sprechen, über Sexualität, Intimität? Hast du das auch schon gemacht?
Ja, zwar nicht so sehr viel. Ich habe allerdings mal Ghostwriting gemacht für einen Podcast, und zwar Sexologisch von der Magdalena Sidi. Die ist Sexualpädagogin. Da ging es auch, das richtete sich sozusagen an ein jüngeres Publikum. Ich muss sagen, mit Kindern ist es eigentlich am einfachsten, über Liebe, Beziehung, Sexualität zu sprechen. Die haben sehr ehrliche Fragen, die gehen meistens sehr wenig wertend mit den Antworten um und nehmen erstmal auf und ja, werten einfach nicht so viel wie Erwachsene.
Was ist dir denn grundsätzlich ein Anliegen, dass du dich so diesem Thema verschrieben hast?
Dass ich persönlich und die Menschen um mich rum einfach ein, ich sag mal, einfacheres Leben, einen lockereren, offeneren und wenig verletzenden Sex haben und dass wir da auch, ja, dass wir Tabus abbauen, dass wir bestimmte, dass wir Unterstützung auch bekommen, im Sinne von zum Beispiel Unterstützung bei Verhütungsmethoden, bei gerade auch Frauengesundheit, da gibt es super wenig Forschung und das lässt sich eigentlich alles auf die Tabus zurückführen, die wir immer noch haben in unserer Gesellschaft. Und ja, eigentlich geht es um ein besseres Leben für uns alle.
Welche Tabus meinst du ganz konkret?
Zum Beispiel Tabus über eben überhaupt sexuell übertragbare Krankheiten, vielleicht aber auch Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung. Gerade wenn es darum geht, in Deutschland verhüten zu wollen, weil man eben noch keine Kinder bekommen möchte, dann sind die Auswahlmöglichkeiten, die wir da haben, gar nicht so groß, wie das zum Anfang den Anschein hat. Und meistens ist dann die Frau diejenige in der Hetero-Beziehung, die die Verantwortung tragen muss. Und das geht oft auch auf, also sehr stark auf ihre Gesundheit, wenn sie hormonell verhütet. Auch die nicht hormonellen Methoden sind sehr anstrengend und funktionieren nicht immer so gut. Und dann weiß man gar nicht, warum, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert. Also ich bin oft schon zum Arzt gegangen und kam genauso ratlos wieder raus, wie ich reingekommen bin. Weil das heißt, wir wissen es eigentlich nicht.
Aufklärung ist also ein ganz wichtiges Stichwort bei dir. Wie war das denn? Es gibt ja diese klassische Aufklärung von den Eltern. Kannst du dich da noch erinnern, wie das war?
Nee, bei uns zu Hause wurde nicht wirklich viel oder überhaupt über Sexualität gesprochen. Also es wurde mir mit Sicherheit einmal kurz erklärt, wie Babys entstehen. Das war aber auch alles. Und das war auch in der Schule das Hauptthema eigentlich. Wie entsteht eine Schwangerschaft und wie verhindert man eine Schwangerschaft? Dass es auch um Lust gehen kann, das war eigentlich nie Thema.
Also schon da ein erstes Tabu, was du dann festgestellt hast?
Ja, also ich habe sehr schnell festgestellt, dass mein Körper kann Lust empfinden, auch eben schon, auch Kinder haben eine kindlich angelegte Sexualität mit sich selbst, sie masturbieren, sie berühren sich. Ich habe festgestellt, dass das aber in meinem Umfeld dann eben auf sehr, ich sag mal, peinlich berührte Reaktionen gestoßen ist. Und dann schränkt man sich natürlich ein, gerade als Mädchen. Die sollen ja gefallen und angenehm sein.
Ja, du hast eben mal gesprochen von Beurteilung und Verurteilung. Stellst du das fest, dass sich das in der Gesellschaft womöglich noch gar nicht verändert hat?
Ja, das kommt immer drauf an, mit wem man spricht. Also meistens die Menschen, die sagen, ja, so geht's mir auch. Mhm. Die sind sehr froh, dass jemand was angesprochen hat, dass sie sich identifizieren können, dass jemand vielleicht auch dasselbe Problem hat wie sie. Die Leute, die das Problem nicht teilen oder nicht sehen, die vielleicht auch ein Privileg an dieser Stelle haben, die sind oft diejenigen, die sagen, ach, wieso müssen wir denn jetzt darüber reden? Ja, weil manche andere Leute eben ein Problem haben, darum geht's.
Du sprichst und schreibst über sexuelle Selbstbestimmung und Feminismus. In Gleichstellung gehst du deinen sexuellen Fantasien und Überzeugungen auf den Grund. Hast du denn eigentlich eine Antwort auf die Frage gefunden, was Frauen brauchen, um sich wirklich sexuell befreit zu fühlen?
Ja, Hilfe von den Männern, mit denen sie Sex haben, vor allen Dingen. Also es soll nicht so klingen, als wären wir nicht selbstwirksam, so als Bevölkerungsgruppe und als hätte der Feminismus auch nicht schon viel erreicht. Aber gerade in heterosexuellen Beziehungen, da kann man sich selbst so viel reflektieren, wie man möchte, wenn der Partner, der dann im Bett dabei ist, das noch nie gemacht hat und in seinen alten Stereotypen sitzt, dann hilft es nichts. Dann stößt man auf dieselben Vorurteile und Erwartungen wie sonst auch.
Wie kann denn die Hilfe aussehen?
Genau, indem man sich selbst reflektiert. Wo kommen meine Rollenbilder her? Was denke ich ist männlich? Was denke ich muss ich machen beim Sex? Was muss meine Partnerin machen beim Sex? Und dann mal lesen, Podcasts hören, diese Sendung zum Beispiel hören. Also sich informieren und selber schauen, will ich das wirklich so, wie ich das mache? Oder denke ich, ich muss?
Das klingt so, als läge der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Sexualität in der Kommunikation. Ist es so?
Es liegt in der Kommunikation im zweiten Schritt. Erstmal liegt es in der Bewusstmachung, dass wir noch keinen gleichgestellten Sex so im Durchschnitt, würde ich mal sagen, noch keinen gleichgestellten Sex leben. Und dass es auch nicht irgendwie, ach die Frauen, was wollen die denn jetzt schon wieder, haben wir nicht alles schon erreicht. Erstmal glaubt uns, wir haben es noch nicht erreicht. Macht, dass wir das nicht immer wieder beweisen müssen, weil es gibt wirklich eigentlich genug Beweise, es gibt genug Leute, die das die ganze Zeit versuchen zu sagen, hört uns zu, glaubt es uns und dann ist der nächste Schritt die Kommunikation miteinander, das Teamwork, was möchten wir denn voneinander, wie können wir auf beide Bedürfnisse achten, auf die Bedürfnisse beider Seiten achten sozusagen.
Und dass wir es noch nicht leben, hängt das zusammen mit womöglich mit Rollenbildern, die ganz tief in uns drin stecken? Was hast du da ausgemacht?
Ja, also mit Rollenbildern auf jeden Fall, aber auch mit diesem, ich sag mal, mit dieser Leerstelle, also mit 2E-Sexualität, gerade wenn wir aufwachsen, also ich kann jetzt für so die späteren Millennials sozusagen noch sprechen, dass es würde uns vielleicht nicht mehr verboten, zum Beispiel zu masturbieren, aber es wird einfach gar nicht darüber geredet. Und dann versucht man natürlich als junger Mensch, die Informationen so irgendwie aus der Luft zu schmecken. Man schaut sich Filme an, man liest vielleicht Jugend- oder Frauenzeitschriften, gerade als junge Frau. Und wenn da halt weiterhin tradiert wird, dass man irgendwie immer schauen muss, die möglichst beste Liebhaberin für den Partner zu werden, anstatt auch auf sich selbst zu schauen oder überhaupt mal sich zu fragen, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt eine heterosexuelle Beziehung? Also solange sich da nicht viel bewegt, glaube ich, wenn wir Generation für Generation immer an derselben Stelle anfangen.
Wobei hast du nicht den Eindruck, dass sich da ganz viel tut? Also, dass es auch viele Frauen gibt aus der Öffentlichkeit, Michelle Hunziker beispielsweise, die auch mal gesagt hatte, ja, Masturbation ist einfach wichtig und gut für die Gesundheit. Also, dass man da auch unter anderen Aspekten inzwischen drauf schaut?
An manchen Stellen ist das so und ich glaube, das hat es auch immer schon gegeben, also progressivere Strömungen und wieder konservativere Strömungen gleichzeitig. Und was wir gerade haben, gerade in den jüngeren Generationen, sind natürlich die sozialen Medien, wo sehr viel Informationen auch auf einen reinkommen, aber eben aus allen diesen Strömungen. Orientierung bietet es trotzdem nicht.
Das ist wahrscheinlich fast zu viel.
Es ist wahrscheinlich recht viel und in dem Moment, in dem man sich dann fragt, ja, aber was ist denn jetzt für mich passend, dann schaut man wahrscheinlich wieder eher in den Mainstream, weil wir wollen ja akzeptiert werden mit dem, wer wir sind und was wir wollen. Und dann ist dieser traditionelle Weg des, ja gut, dann verhalte ich mich jetzt erstmal so wie die Damen in den Romcoms, also in den romantischen Komödien, die aus den 90ern, 2000ern etc. kommen und mach damit weiter.
Die dollen Tage sind vorbei. Karneval, du bist in Köln aufgewachsen. Was verbindest du mit Karneval und deiner Kölner Zeit? Jetzt lebst du in Berlin inzwischen.
Genau, ich lebe in Berlin und mit Karneval verbinde ich natürlich sehr viel Heimat, aufwachsen in diesem, auch ne, als Kind, so man kann sich verkleiden etc. Und dann eben als junge Erwachsene auch mit einem gewissen Freiheitsgefühl. Also ich habe tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht beim Feiern. Ich war auch immer viel mit Freundinnen unterwegs. Und dass da diese Zeit war, wo es dann auch mal erlaubt war, auch wenn man vielleicht in einer Beziehung war, dass man sich abgesprochen hat, naja, was Karneval passiert, das ist nicht so schlimm, da reden wir nicht drüber, aber man darf auch mal den Schritt abseits vom Wege machen. Das war eigentlich ganz spannend ab und zu, ja.
Worauf beziehst du es, dass du vor allen Dingen positive Erfahrungen gemacht hast, weil ihr darüber gesprochen habt vorher?
Ja, genau. Also dadurch, dass klar war, das, was hier passiert, ist erstmal abgesprochen und man ist aber trotzdem vorsichtig, gerade weil man vorher mal drüber gesprochen hat, wird man sich gewisser Grenzen oder Fehltritte überhaupt erstmal bewusst, dass die passieren können und dann kann man eben ein bisschen vorsichtiger damit umgehen.
Die Grenzen wollten wir ansprechen, weil das ist ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigt hast, die eigenen Grenzen erkennen. Gibt es da so Schlüssel? Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, ja, da habe ich das erstmal kennengelernt, was meine persönliche Grenze ist?
Ich musste vorher erstmal kennenlernen, was möchte ich denn überhaupt, dass passiert? Das hat mir eben geholfen zu sehen, wo ist die Grenze, was möchte ich nicht, was passiert? Und das ist erstmal ganz trocken losgegangen, sage ich mal. Also da hatte ich zum Beispiel einmal einen, das nennt man heute ja One-Night-Stand, also wenn man sich unverbindlich für Sex verabredet, mit einem jungen Mann. Und es kam gar nicht so richtig Stimmung auf, weil wir beide nicht so richtig wussten, so wie fangen wir denn miteinander an? Und dann haben wir die Gelegenheit mal genutzt und wirklich einfach mal auf dem Bett sitzend miteinander gesprochen und gesagt, so, das möchte ich gern, das nicht passiert oder das passiert. Und das war tatsächlich ein bisschen, naja, unromantisch. Aber wer hat denn gesagt, dass das auch immer romantisch sein muss und dass man sich das immer von den Augen ablesen muss? Das kommt, daher kommen die Missverständnisse, würde ich sagen.
Das ist wieder dieses Klischee, was dann aus Filmen vielleicht vermittelt wird und dieses, in vielen Köpfen.
Ja, nonverbale Verständnis. Natürlich kann man auch nonverbale Signale lesen bei anderen Menschen, klar. Aber dass das immer direkt bei einem Fremden oder einer neuen Beziehung, kennt man ja noch nicht so gut, dass das dann direkt der Status quo ist, das ist schon ein sehr hoher Anspruch.
Ja, und Humor kann dann wahrscheinlich auch was lösen, oder?
Humor kann immer was lösen. Man muss natürlich schauen, dass man sich nicht gegenseitig einschüchtert dann in dem Moment. Andere Leute reagieren da auch sehr empfindlich drauf. Also da würde ich immer erstmal ein bisschen vielleicht neutraler Ich-Botschaften. Das kennt man ja auch aus anderen Konfliktsituationen sogar, ja.
In Gleichstellung gehst du dann auch vielen Theorien nach. Zum Beispiel der Theorie, dass junge Frauen sich selbst beweisen müssten, was für gute Liebhaberinnen sie seien und dabei ihre persönlichen Grenzen dann verletzen. Da zitierst du eine Psychologin, nämlich Sandra Konrad, die beschreibt das so. Wie genau ist da diese Theorie? Vielleicht kannst du es nochmal erläutern.
Sandra Konrad hat viele junge Frauen interviewt, zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch im selben Alter wie ich damals, als sie das veröffentlicht hat. Und sie kam zu dem Schluss, dass viele junge Frauen zwar wüssten, sie dürften jetzt sozusagen ihre eigenen Grenzen kommunizieren und beschützen, aber die wüssten gar nicht, wo die liegen. Weil sie entweder das sich nicht ausprobieren oder das Gefühl haben, im Namen der sexuellen Offenheit müsste man immer alles machen und eben auch alles mit sich machen lassen. Und ich sehe schon auch, dass das da ist, dass das auch bei mir da war. Das, was aber rausgelassen wird an der Stelle, ist, dass diese Medaille zwei Seiten hat. Und zwar gerade bei so unverbindlichen sexuellen Begegnungen, die Konrad in dem Moment auch kritisiert, haben wir natürlich auch die Freiheit, das andersrum zu gestalten und zu schauen, ja gut, wenn es jetzt nicht darum geht, dass ich diesem Menschen gefallen muss, dass der mich jetzt heiraten will, dann kann ich mich auch mal so ausprobieren, dann kann ich halt mal schauen, was ist denn da noch und muss mich vielleicht auch nicht schämen, weil ich gar nicht plane, dass, wie gesagt, ich diesen Menschen jetzt sehr oft wiedersehe.
Wobei das ja bedeuten würde, dass du in einer langfristigen Beziehung eine Scham empfindest vor vielen Dingen, was ja dann schade ist.
Ich denke schon, dass es schwieriger sein kann, in langfristigen Beziehungen manchmal davon zu trennen. So, was möchte ich im Bett jetzt mal ausprobieren und was denkt mein Partner oder meine Partnerin danach von mir? Also da habe ich letztens auch in einem Podcast mit der sexuellen Paartherapeutin Ann-Marlene Henning drüber gesprochen, die auch sagte, in ihrer Therapie kommt es oft raus, dass sehr viel Scham und Erwartungsdruck gegenüber dem Partner dann da ist und man eben kein falsches Bild vermitteln möchte. Und in einer unverbindlichen Beziehung, so abgeklärt das jetzt auch klingt, ist das halt erstmal nicht da. Da kann es mir erstmal egal sein, was die andere Person, ob die mich peinlich findet oder, nervig, pervers, ich weiß es nicht. Und
gibt's denn dann Lösungen, weil die Frage stellt sich ja dann automatisch auch, gibt es Lösungen für die Langfristbeziehung, sich da dann genauso auszuleben?
Ich würde sagen, das ist auch Kommunikation, aber eben etwas vorsichtiger. Ne? Man möchte ja auch keine Brücken abbrechen. Und also eine Paartherapie kann zum Beispiel auch an der Stelle helfen. Oder wenn man das nicht direkt machen möchte. Es gibt sehr viele Bücher oder auch ein bisschen spielerischer. Es gibt sehr viele auch Gesellschaftsspiele, die gehen um Sex und sexuelle Präferenzen, um Träume, Vorstellungen, die sich mal miteinander hinzusetzen und überhaupt mal Zeit dafür einzuräumen, zu sagen, ich weiß, wir schlafen schon seit 15, 20 Jahren miteinander. Ich habe noch nie das und das gewollt. Aber ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht. Vielleicht spielen wir das mal in der Fantasie erstmal durch.
So lassen sich dann die Grenzen dann auch wieder neu ausloten.
Genau, dass man das überhaupt muss oder sollte, um sich auch miteinander weiterentwickeln zu können. Ich glaube, das gerät oft in Vergessenheit.
Wir sprechen über Sexualität und Gleichberechtigung. Und wenn es um das Thema Verhütung geht, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, da braucht es noch einiges. Was wäre denn ein Idealzustand in deiner Vorstellung?
Ein Idealzustand wäre erstmal das Bewusstsein, dass Verhütung in heterosexuellen Beziehungen, wenn es jetzt um die Schwangerschaftsverhütung geht, dass die nicht immer nur bei der Frau liegt. Ja, die Frau bekommt das Kind, aber die Frau ist nur einen ganz, ganz, ganz kurzen Zeitraum in ihrem Zyklus fruchtbar und der Mann, der kann potenziell täglich sogar mehrere Kinder zeugen. Und unsere Verhütungsmethoden gerade nicht nur, dass sie auf die Gesundheit gehen bei vielen Frauen. Sie sind auch einfach mit Kanonen auf Spatzen schießen. Man könnte ja auch Verhütung sozusagen am Mann versuchen. Und da ist einfach gerade sehr wenig am Markt und sehr wenig überhaupt Forschungsinteresse und Gelder da.
Du spielst da an wahrscheinlich auf die Pille für den Mann.
Überhaupt nicht. Also wir müssten wahrscheinlich gar nicht erstmal in Medikament investieren. Es gibt ja auch sehr viele Verhütungsmethoden, die sich rund um zum Beispiel das Erwärmen der Hoden drehen. Also die Hoden einfach auf Körpertemperatur allein schon zu erwärmen, hat ja den Effekt, dass eine temporäre Unfruchtbarkeit eintritt. Und da müsste man gar nicht großartig mit Medikamenten hantieren. Das ist natürlich wahrscheinlich aber auch recht unattraktiv für eine Pharmaindustrie.
Ja, und du weißt dann auch nicht, wie lange und wann ist es wirkungsvoll. Also du hast ja nicht wirklich den Beweis in der Hand. Mit einem Kondom bist du sicherer, solange das nicht reißt.
Also Kondome kann man sowieso nicht wegdiskutieren, weil das unsere einzige Verhütungsmöglichkeit gegen Geschlechtskrankheiten ist dann aktuell. Das heißt, die setze ich jetzt mal gerade voraus. Aber auch dann, wenn man sagt, in einer monogamen Beziehung und das ist erstmal raus, da ist für den, also zwischen Kondom und Vasektomie sollte ja eigentlich noch sehr viel Platz sein. Das ist ja schon ein krasser Unterschied eigentlich.
Vasektomie kannst du vielleicht kurz erklären?
Das ist sozusagen die Sterilisation bei der Frau ist die Vasektomie beim Mann. Also ich glaube, das geht über das Durchtrennen der Eileiter zum Beispiel, der Samenleiter zum Beispiel. Und ist eine dann eben nicht temporäre, sondern eine dauerhafte Unfruchtbarkeit.
Ja, und in Sachen Forschung, was tut sich da, wenn du sagst, ja, da ist man nicht so weit und vielleicht hat da auch eine Industrie gar nicht so großes Interesse. Wie ist da der Stand? Du zitierst da Franka Frey, die darüber über die Verhütungsforschung, wie sie sich nennt, geschrieben hat.
Genau, ich zitiere ihr Buch überfällig, aber auch so ihre ganze Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien. Und sie wirbt halt aktuell viel für den Andro-Switch. Das ist eben genauso eine von diesen möglichen Methoden, über Körperwärme eine temporäre Unfruchtbarkeit herbeizuführen. Aber auch bei anderen Methoden ist einfach gerade noch keine Langzeitstudien, keine großen Gelder verfügbar dafür, das mal durchzuexerzieren und dann zu schauen, wie funktioniert es denn. Aber eigentlich, finde ich, klingt es nach einer guten Methode. Es wird auch eigentlich recht gut angenommen. Also neuere Studien zeigen auch oder Umfragen zeigen auch, dass gerade junge Männer auch gerne bereit dazu sind, Verantwortung zu übernehmen und das nicht immer nur auf der Partnerin abzulegen. Nur eben gerade als junger Mann da nicht eine Vasektomie in Betracht zu ziehen, kann ich sehr gut verstehen.
Da bin ich über einen Satz bei dir gestolpert, wo du Verantwortung gerade ansprichst. Du sagst nämlich, dass der Wunsch, Verantwortung für sich selbst und auch für andere Menschen zu übernehmen, grundlegend feministisch ist. Wie meinst du das? Ist das nicht gegen die Gleichberechtigung, wenn du das so formulierst?
Nein, das ist ja genau das. Der Feminismus, der möchte eben eine Chancengleichheit und die gleiche Sicherheit für alle Menschen. Das heißt, und das kriegen wir nicht hin, indem wir uns nur als Individuen verstehen, sondern das ist, ich übernehme Verantwortung für mich und für andere. Im Umkehrschluss übernehmen dann auch andere mit Verantwortung für mich. Also es ist wirklich gemeinschaftsorientiert und genauso sollten wir eigentlich auch jegliche Themen rund um Sexualität angehen.
Sprichst du das den Männern grundsätzlich ab?
Dass sie Verantwortung übernehmen wollen?
Ja, weil wenn du sagst, es ist ursächlich feministisch?
Ich würde sagen, es besteht kein großes Bewusstsein auf der Seite, ich sag mal auch nicht unbedingt nur noch meiner Generation, sondern auch denen davor, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dass es die Möglichkeit gäbe, vorher mal zu überlegen, ist es vielleicht auch für meine Partnerin viel mehr Arbeit? Sollte ich mit der mal vorher reden? So, was möchtest du überhaupt, dass im Bett passiert? Müssen wir heute penetrativen Sex haben? Das ist ja auch eine Art Verhütungsmethode, sozusagen auf die Praktik zu verzichten, durch die Kinder entstehen. Also da würde ich sagen, ich spreche vielen das Bewusstsein dafür ab, dass sie da auch einen Teil der Arbeit mit übernehmen könnten, ja.
U. aus Leonberg schreibt uns, an Gleichberechtigung im Bett ist so lange nicht zu denken, solange Frauen über Frauen sagen, dass sie Schlampen seien, nur weil manche Frauen öfters ihren Sexpartner wechseln. Übrigens meines Wissens gibt es für Männer kein Wort, wenn sie öfters ihre Partnerinnen wechseln. Cleo, was sagst du?
Das ist eine sehr interessante Anmerkung, zwei sogar. Erstmal diese fehlende Solidarität unter Frauen im Patriarchat und zweitens eine ganz interessante Beobachtung. Es gibt tatsächlich kein Wort, das in derselben Intensität Menschen dafür degradiert, dass sie sich frei für Sex entscheiden. Und als kein anderes als Schlampe. Also ein Mann würde man vielleicht nochmal vielleicht als Stecher, wenn er viele Partnerinnen hat, bezeichnen. Aber das ist, hat deutlich mehr Respekt noch drin als das Wort Schlampe. Und wir haben eben über Macht gesprochen und das ist eine sehr interessante Verbindung. Denn was es macht, die Möglichkeit zu bestimmen, wo es lang geht. Und mein Buch und das ganze Thema fängt ja bei der Selbstbestimmung an. Ich bin der Meinung, als Schlampe wird man nicht bezeichnet, weil man viele Sexpartner hat, sondern weil man sich rausnimmt, selbstbestimmt zu entscheiden, dass oder dass nicht man eben mit Menschen schläft. Und deshalb, Frauen werden dafür nicht diskreditiert, dass sie Sex haben, sondern dass sie sich frei entscheiden, das zu tun.
Es gibt ja diesen Satz von Oscar Wilde, dass sich alles auf der Welt um Sex drehe, nur beim Sex ginge es eben um Macht. Wie ordnest du diesen Satz ein? Weil der hängt damit ja unmittelbar zusammen.
Genau, das habe ich damit gemeint. Also da wird quasi drauf geschaut, wer hat sozusagen, gerade in der, ich denke, er wird auf eine heterosexuelle Beziehung vielleicht auch damit verwiesen haben, weil da ja gerade Machtungleichverhältnisse besonders stark sind. Und dieses, ich sag mal, Tauziehen darum, wer macht was mit, wer macht was für wen, dass das halt in diesem Bereich, im intimsten Bereich überhaupt da so deutlich verhandelt wird. Ich glaube, das ist, worauf damit dieser Machtaspekt angespielt wird.
Und wenn wir den anderen Aspekt noch dazu nehmen, die fehlende Solidarität unter Frauen, die du gerade angesprochen hast, worauf lässt sich das zurückführen?
Das ist im Prinzip der Versuch, im Patriarchat zu überleben. Wenn ich für bestimmte Dinge diskriminiert werde und deswegen Nachteile habe, wieso soll dann meine Nachbarin das einfach machen können und Vorteile haben? Das ist tatsächlich etwas, was man in sehr vielen Bereichen sehen kann und was wir uns auch im Namen des Feminismus gerne abgewöhnen möchten, weil gerade Solidarität unter Frauen ist das Einzige, was uns da weiterbringt.
Da braucht es erstmal das Bewusstsein wahrscheinlich, ne? Sich die Dinge erstmal klar zu machen.
Genau, es braucht das Bewusstsein, dass wenn meine Nachbarin eine Schlampe ist, dass das für mich erstmal keine schlechten Auswirkungen hat und ich sie da so sein lassen kann, wie sie ist.
Ja, du hast einen Spruch, der dich begleitet hat, führe mich nicht in Versuchung. Ich finde es selber hin. Ein schöner Spruch. Wie hast du das bei deinem Selbstversuch, beim feministischen Selbstversuch dann für dich eingeordnet?
Ich habe das so eingeordnet, dass ich mich sehr viel dafür geschämt habe in meinem Leben, dass ich der Versuchung gerne nachgebe. Weil das so ein Bild evoziert, gerade auch im sexuellen Kontext, von einer unattraktiven Frau, einer grotesken Person, die sitzt da so geifernd und die nimmt irgendwie alles, was ihr angeboten wird. Und ich habe mich gefragt, wieso denn eigentlich? Ist das nicht eigentlich genau das, was wir wollen? Ist das nicht konsensueller Sex? Also der einvernehmliche Sex, wenn mir jemand sagt, ich möchte gerne mit dir schlafen und ich finde den oder die attraktiv und sage, ja. Wieso muss ich mich denn lange zieren? Das ist genau wieder dieses, der Aspekt der Selbstbestimmung wird mir abgesprochen. Dafür werde ich beschämt, damit ich das nicht mache, sondern damit ich nur dann zur Verfügung stehe, wenn das von mir erwartet wird.
Wobei der Spruch doch erstmal anders klingt. Der klingt ja total selbstbestimmt und das, als hättest, wenn wir von Macht sprechen wollen, als hättest du die Macht in der Hand.
Ich würde auch sagen, dass das so ist, dass genau die eigentlich Position, die Verführung annimmt, dass das die Position ist, die Macht hat, weil sie ja oder nein sagen kann zu dem, was da kommt. Wir sind ja nicht willenlos, wenn wir uns verführen lassen. Da ist ja auch ein, eigentlich möchte ich das ja dabei. Ja.
Und die andere Rolle einzunehmen, die der Verführerin, wie schaust du da drauf?
Ja, die Kunst der Verführung mit den Waffen einer Frau, so habe ich das noch gelernt. Da muss man sich dann die Nylons anziehen oder die Lippen rot schminken und besonders einem, ich sag mal, naja, Schönheitsideal entsprechen, wie es ja auch in unserer Gesellschaft sehr stark geprägt ist. Und wenn man dem nicht entspricht, dann ist man nicht verführerisch. Ja, wie viel Macht hat man denn eigentlich in der Position, wenn man sich vorher erst in so eine Schablone pressen muss, damit man überhaupt diese Verführungskunst zugeschrieben bekommt? Ich fand das immer sehr fragwürdig eigentlich.
Wir erleben immer noch, dass es in so vielen Schubladen auch besprochen wird. Wie hast du das bei deinem feministischen Selbstversuch erlebt?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer stark darauf ankommt, eben mit wem ich gerade versuche, sexuell aktiv zu werden und in welche Erwartung diese Person sozusagen mitbringt. Erwartet sie an mich, dass ich zum Beispiel sehr stereotyp weiblich auftrete, um dann sexy zu sein oder vielleicht auch verführerisch wirken zu können oder nicht? Und tatsächlich ist für mich der Sex, der diese Schubladen einmal hinterfragt hat. Man kann sich ja auch dafür entscheiden. Man kann ja auch sagen, ich möchte, ne, das lange Haar, die roten Lippen. Aber diese bewusste Entscheidung dafür, das hat für mich dann oft zu einem besseren Sex geführt.
Uns schreibt gerade eine SWR1-Hörerin, sie hatte ein Angebot abgelehnt von einem Mann und der hat dann hinterher über sie erzählt, weil wir eben das Thema Schlampe besprochen hatten, sie sei eine Schlampe. Also ist das etwas, was auch häufiger vorkommt?
Ich denke schon, also das schließt eigentlich ganz gut anzueben, so dass wir nicht dafür diskreditiert werden, dass wir viel Sex haben mit diesem Wort, sondern eben, dass wir uns dafür frei entscheiden oder eben dagegen entscheiden.
Selbstbestimmt sind.
Und das eben, das zeigt eigentlich ganz schön, wie hoch der Anspruch immer noch ist an diese sexuelle Verfügbarkeit. Wenn eine Frau jung, schön, was auch immer aussieht, dann ist sie verfügbar für mich. Und wenn sie dann sagt, nee, ich mach das nicht für dich, ich mach das für jemand anderen oder für mich selbst, dann ist da die Frustration immer noch groß.
Ja, du hinterfragst dann auch, was es mit der Kunst der erotischen Verführung auf sich hat.
Genau, für mich ist relativ klar geworden, die Verführungsposition, also da, wo ich quasi mich zurecht mache, um dann jemandem zum Sex zu animieren, die hat eigentlich gar nicht so viel Macht, wie mir das immer verkauft wird. Also die Macht liegt immer noch bei der selbstbestimmten Entscheidung, nehme ich jetzt dieses Verführungsangebot an oder nicht.
Und was ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer gerade auch schreiben, ja, am Ende hat es doch mit Liebe und Vertrauen zu tun. Also das sind dann die Partnerschaften, die natürlich dann auch eine Länge haben. Du hast ja auch lange Partnerschaften gehabt. Wie hast du das da anders dann gelebt?
Da bin ich so ein bisschen auf die Hürde gestoßen, dass man natürlich nicht nur den Bereich der Sexualität miteinander teilt, sondern ja auch alles andere. Und dass man natürlich die Angst hat, wenn ich jetzt in der Sexualität ein bisschen disruptiv werde, indem ich sage, hör mal, die letzten 10 Jahre, was wir gemacht haben, das hat mich eigentlich gelangweilt, können wir mal was anders machen? Dann hat man natürlich die Angst, dass das der Partnerschaft an sich schadet und man diese Sicherheit auch eben verliert und diese Vertrautheit. Ja, da würde ich sagen, wenn es aber doch darum geht, etwas an der eigenen Situation zu verändern, weil der Leidensdruck trotzdem da ist, sich vielleicht auch von außen dafür Unterstützung zu holen, vielleicht auch mal gemeinsam in eine Paartherapie zu gehen.
Würde das nicht bedeuten, das Vertrauen ist nicht groß genug, weil du es dann 10 Jahre lang nicht hast ansprechen können?
Ja, oder man hatte auch nicht immer die Zeit dafür und dann, ne, vielleicht hat man Kinder bekommen miteinander, dann hat Sex erstmal nicht so eine große Rolle gespielt und dann wirkt das so, als würde man plötzlich mit etwas um die Ecke kommen. Also diese, wenn man keine, ich sag mal, kontinuierliche Kommunikation hatte, dann ist die Hürde umso höher, da einzusteigen. Das muss nicht nur mit Vertrauen zu tun haben, auch einfach mit Übung manchmal.
Ja, vielleicht müssen wir deine Rolle auch gerade nochmal klären, weil gerade so viele Fragen kommen, die würden dann eher Paartherapeutinnen und Paartherapeuten betreffen. Also die dann sagen, ja, wir sind 30 Jahre zusammen, haben nur einmal im Jahr Sex, was kann ich tun? Mein Partner lehnt eine offene Beziehung ab und so weiter. Das ist nicht deine Rolle. Was ist ganz klar deine Rolle?
Meine Rolle ist heute, das Strukturelle dabei rauszustellen und wo eben alte Geschlechterrollen und Glaubenssätze über unsere persönliche Sexualität uns immer noch im Weg stehen, Sex mal außerhalb der Schubladen zu leben und auch als Normalität wirklich zu betrachten, als etwas, das man nicht glorifizieren muss, das man aber eben auch nicht immer nur unters Bett schieben muss und verstecken vor allen anderen.
Und wie schaust du da auf die unterschiedlichen Geschlechter? Wer hat da größeres Interesse? Gibt es da was, was du feststellst?
Ja, aus meiner bescheidenen Erfahrung, wer so meinem Instagram-Account zum Beispiel folgt oder vor allen Dingen mit mir spricht, dann sind das natürlich größtenteils heterosexuelle Frauen. Und es gibt immer eine Minderheit an heterosexuellen Männern zum Beispiel, die sich auch interessiert. Aber das Geschlechterverhältnis scheint immer noch, bei den Frauen ist das Interesse größer, weil halt auch der Leidensdruck oft noch größer ist oder die Scham bewusster ist und bei ihnen das Interesse gerade da ist, die Dinge auch mal ins Rollen zu bringen und wirklich zu verändern.
Wobei du eben ja gesagt hast, die Verantwortungsbereitschaft der Männer wird größer. Stellst du dann auch langsam, vielleicht braucht sie auch einfach eine Weile, stellst du ein langsam steigendes Interesse fest?
Ja, also sobald man auch einmal, und wenn es tatsächlich im Bett selbst dann ist, einmal sagt so, hör mal, der weibliche Orgasmus, der ist gar nicht schwieriger zu erreichen als der männliche. Glaub mir mal, ich weiß das, wir können das zusammen schon irgendwie hinkriegen. Dann ist da auch die Tür sehr häufig offen für, ja klar, gut, dann machen wir mal. Da sind vielleicht die ersten Schritte ein bisschen tapsig, aber meistens wollen wir einander Gutes tun.
Doris meldet uns gerade ins Studio und sagt, ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Männer nicht in der Lage waren, ihr Verhalten im Bett zu ändern, obgleich Mann, Frau es mehrfach zur Sprache brachte. Nicht, weil sie nicht wollten, es schien wirklich so, als käme es nicht im Gehirn als Wunsch an. Gibt's hierfür eine Erklärung? Cleo Libro, hast du eine?
Ich denke, das stellt wunderbar dar, was ich auch versuche rauszustellen, was so der Unterschied ist zwischen reine Informationen, die wir erstmal hören, die wir lernen etc. im ersten Schritt, dann im zweiten Schritt wirklich das Verinnerlichen davon. Wir müssen bestimmte Dinge, wir müssen eigentlich jegliche Informationen sehr häufig hören, damit sie sich einprägen. Und dann im dritten Schritt halt wirklich das Abändern der eigenen Glaubenssätze, das Umsetzen auch im praktischen Sex in dem Moment, das ist eine unheimliche Zeitdauer, die das eigentlich auch erstmal braucht. Und oft sehen wir, dass die Frauen in heterosexuellen Beziehungen ein Stückchen weiter sind, weil sie sich damit, wie gesagt, haben wir eben drüber gesprochen, schon länger auch aus Leidensdruck befassen und die Männer so ein bisschen hinterherhinken. Ich würde sagen, das können wir nur dadurch lösen, dass wir wirklich auch früh in der Sexualaufklärung nicht nur immer über wie entstehen Schwangerschaften, wie verhindere ich Geschlechtskrankheiten reden, sondern wirklich den Lustaspekt und auch eine eigene Körperlichkeit, eigene Entdeckung, das weniger Abwerten von meiner oder anderer Leute Sexualität, wenn wir das wirklich mal leben, auch schon von früh her.
Ja, wobei, was du jetzt gerade sagst, dass etwas im Hirn ankommt und wir es umsetzen, das kannst du ja auf sämtliche Lebensbereiche übertragen. Das hat nichts mit Sex zu tun.
Das ist überall sozusagen so.
Wir brauchen unsere Zeit.
Genau, wir brauchen unsere Zeit und wir müssen aber auch wissen, dass wir es auch üben dürfen und dass wir es auch üben müssen. Dass halt kein Meister vom Himmel fällt und da gibt's auch noch so diese romantische Vorstellung, Sex ist ja so natürlich, das Natürlichste der Welt, das muss man ja können. Dass ich erstmal lernen muss, einen anderen Menschen, der vielleicht andere Genitalien hat als ich, zum Orgasmus zu bringen, das wird nirgendwo gesagt. Klar, es gibt Blowjob-Ratgeber in Frauenzeitschriften, aber das war's dann auch ungefähr. Aber so dieser Anspruch von auch andersrum, dass man auch vielleicht für Frauen ein guter Liebhaber, dass man das lernen muss und darf, da ist, glaube ich, die Erwartungshaltung sehr hoch.
Ja, auch die Sexualität an sich ist ja eine Form von Kommunikation.
Ja.
Dann gibt's weitere Hörermeinungen aus Pforzheim, schreibt uns Iris und sagt, sie geben mir mit ihrem Buch Hoffnung, dass zukünftig viel mehr Frauen lernen, mutig zu reflektieren, realisieren, wie wichtig der Zusammenhalt unter Frauen ist und dadurch eine Veränderung in gesellschaftlichen Wahrnehmungen und herrschenden Moralvorstellungen voranschreitet und eine in allen Bereichen selbstbestimmte Ära für Frauen beginnen kann. Das macht dir wahrscheinlich Mut.
Das freut mich sehr, ja. Und ich denke aber, also was daraus ja spricht, ist dieses, wir sind da noch nicht angekommen. Und die Frage, die oft kommt, müssen wir denn immer noch über Sex sprechen? Haben wir denn nicht schon alles besprochen? Ich glaube, wenn wir wirklich schon verinnerlicht hätten, dann würden wir nicht mehr so viel über Sex sprechen.
Erlebst du das so? Kommentare, lassen Sie mich doch mit Ihrem Sex in Ruhe.
Selten. Meistens sind die Leute eher neugierig, was das mit meinem Sex auf sich hat und möchten sich gerne vergleichen, schauen, ob sie sich identifizieren können. Ja, natürlich. Es ist ja ein Gesprächsangebot. Das kann man auch ablehnen. Dadurch, dass ich feministischen Sex lebe, weiß ich, was Konsens ist. Und wenn mir jemand sagt, ich möchte das nicht hören, dann rede ich auch mit dem nicht drüber.
Du warst lange in deinem Hauptjob als Sprachenwissenschaftlerin bei einem KI-Startup tätig und hast jetzt beschlossen, dich selbstständig zu machen. Wie viel Mut hat's gekostet?
Gar nicht so viel tatsächlich. Das Schreiben und Sprechen über Sexualität, über Aufklärung, über Zwischenmenschlichkeit und Feminismus macht mir sehr viel Freude und es macht natürlich auch noch viel Arbeit. Das wird, glaube ich, in der Sendung auch gerade klar. Es macht leider nicht so viel Geld. Das ist eine Hürde, die gerade viel auch aktivistisches Arbeiten betrifft und generell auch den Beruf der Autorin betrifft heutzutage, ja.
Gibt's eine Sorge, dass du so in eine Ecke gestellt wirst und ja, das ist so die Sextante, die spricht nur über Sex?
Ja, Sex und Beziehungen, das wird oft dann so abgetan und dann wird man halt, ne, sag ich mal, für die in Anführungsstrichen ernsthaften Themen dann nicht mehr angefragt. Das ist für mich ein ganz unverständliches Missverständnis. Ich meine, Sexualität berührt so viele Lebensbereiche von allen Menschen oder von allen sexuell aktiven oder inaktiven Menschen, also doch von allen, dass ich gar nicht, also Politik, Gesundheit, Kommunikation, da ist so viel drin und dieses Runterspielen hat für mich halt immer noch auch mit der Tabuisierung zu tun. Dabei würde ich sagen, wir lernen sehr viel und sehen sehr viel daran, auch wie wir gesellschaftlich gerade aufgestellt sind, wie wir uns in Beziehungen, in intimen Begegnungen eben verhalten.
Ja, ist ganz spannend, dass die SWR1-Hörerinnen und Hörer auch nach wie vor noch einen Begriff suchen für, wir hatten es eben über Schlampe und haben festgestellt, ach, für einen Mann gibt's überhaupt kein Äquivalent. Und jetzt kommen ganz viele Vorschläge. Die meisten schreiben dann Hurenbock. Als Sprachwissenschaftlerin kannst du das ja wiederum auch einordnen.
Ja, das ist sehr interessant, weil auch hier wieder wird tatsächlich die Diffamierung der Frau, also die Hure, verwendet, um dann eben negativ den Mann zu diffamieren. Also auch da wiederum steht eine Diskriminierung der Frau erstmal im Vordergrund. Und wahrscheinlich müssten wir jetzt eine Korpusstudie durchführen, aber auch so würde ich sagen, was den aktuellen Sprachgebrauch angeht, ist Hurenbock doch eher in der Minderheit und wird auch den meisten Männern nicht zugerufen, wenn sie sagen, oh, ich hatte letzte Nacht einen One-Night-Stand und ich rufe die Frau nie wieder an.
Ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass wir zwar drüber nachdenken, aber dass wir es einfach noch nicht umgesetzt haben, das, was wir eben hatten, dass wir als Menschen einfach auch eine gewisse Zeit brauchen, bis Dinge bei uns ankommen. Auch eine Aufklärung, die Aufklärungsarbeit, die du machst, das braucht Zeit.
Ja, und was bei uns ankommen sollte, wäre, dass wir tatsächlich diese Wörter wie Schlampe oder Hurenbock, die könnten wir auch gerne streichen. Also wir müssen uns ja auch nicht mehr dafür bewerten und gegenseitig degradieren, wenn wir uns für oder gegen Sexualität frei entscheiden.
Also da hast du noch einiges an Arbeit vor dir. Wie sieht so ein Ideal jetzt aus in der Selbstständigkeit? Was kannst du dir da vorstellen?
Ich finde es toll, wenn es vor allen Dingen zu viel Zusammenarbeit kommt und zwar auch nicht immer nur. Ich liebe es, mit Frauen zu arbeiten, ich liebe es, mit Feministinnen zu arbeiten. Trotzdem würde ich auch sehr gerne mit Menschen arbeiten, die vielleicht andere politische Einstellungen haben, vielleicht auch cis-heterosexuelle Männer sozusagen,
ja,
um
halt ja nur
in den Dialog zu treten und auch die Pluralität von Meinungen und von Perspektiven auch darzustellen. Denn genau, es ist eine Zusammenarbeit und da bin ich sehr offen für, das würde ich sehr gerne so machen.
Ja, jetzt die Woche ist der Weltfrauentag am Samstag. Hat der eine Bedeutung für dich?
Ja, ich nenne ihn liebevoll auch den Internationalen Feministischen Kampftag. Der hat für mich in Berlin eine Bedeutung. Der ist nämlich jetzt mittlerweile Feiertag dort, was sehr schön ist. Und das bedeutet aufmerksam machen, auf die Straße gehen, demonstrieren, Ausstellungen ansehen und ins Gespräch kommen. Also nicht nur auch wieder nur mit uns Frauen ins Gespräch kommen, sondern die Männer mit reinnehmen.
Wobei Kampf ja wieder so negativ klingt. Das ist dann ja eben, du sagst, die Männer mit reinnehmen, sie da nicht auszuschließen.
Kampf hat für mich in dem Moment die Bedeutung, sichtbar zu machen, dass es anstrengend ist. Nicht unbedingt nur negativ, aber dass es wirklich noch Arbeit ist, die vor uns liegt.
Dann herzlichen Dank für den Besuch heute in SWR1 Leute, Cleo Livro.
Ich danke dir, Nicole.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.